Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 6. Februar 2025, gleich dem 18. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Rakete Separ. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Es geht auch heute um den weltberühmten iranischen Dichter Molavi Rumi. In seinem Leben trat durch die Begegnung mit einem Mystiker aus Tabriz eine große Wende ein. Sie wissen, liebe Hörerfreunde, Molavi Rumi hat im 13. Jahrhundert nach Christus gelebt. Das war im 7. Jahrhundert nach der Hijra und dem islamischen Mondkalender. Er war in Balch, welches damals zu Iran gehörte, auf die Welt gekommen. Und sein Vater nahm ihn auf der Flucht vor den Mongolen mit auf eine lange Reise, die schließlich in Anatolien endete. Der Vater von Molavi war ein angesehener Religionsgelehrter und nach seinem Tod trat auch Molavi in seine Fußstapfen und lehrte an den theologischen Zentren im anatolischen Konya. Doch dann schloss er eines Tages mit Shams Tabrizi Bekanntschaft. Dr. Shafiq Yadikani, Lyriker, Literaturforscher und Universitätsdozent, ist wie zahlreiche Molavi-Forscher der Überzeugung, dass Molavi eine Wiedergeburt erlebte, als er Shams Tabrizi kennenlernte. Shamseddin ibn Malik dat Tabrizi war eine gelehrige Persönlichkeit aus der Region des iranischen Aserbaidschans. Man weiß nichts Genaueres über sein Leben. Er wurde 1164 oder 1185 als Sohn eines Gelehrten in Tabriz geboren und 1248 starb er. Über ihn hat Molavi gesagt: Shams Tabrizi, dich kennt nicht der Verstand, sondern die Liebe. Ende des Jahres 642 nach der Hijra, das war Ende Oktober 1244, hatte sich Shams ad-Din Tabrizi, die Sonne von Tabriz, nach Konya begeben. Das Gespräch zwischen ihm und Molavi soll mit einigen interessanten Fragen und Antworten begonnen haben. 16 Monate lang trafen sich die beiden danach unentwegt, bis der Dichter aus Tabriz 643 nach der Hijra 1245 von Konya fortging. Es liegen verschiedene Erzählungen über die erste Begegnung zwischen Molavi und Shams vor. Einige davon muten wie Märchen an. Wir können sie hier nicht anführen. Fest steht, dass die Bekanntschaft Molavis mit Shams einen großen Wandel im Leben des Gelehrten aus dem iranischen Khorasan hervorrief. Molavi war ein Gelehrter und mit der traditionellen Gnostik vertraut. Aber Shams gewann ihn für eine andere Art von Gnostik. Nach Ansicht von Dr. Seruz Shamisar, einem zeitgenössischen Literaturforscher und Universitätsdozenten Irans, empfand Molavi diesen Wandel als Erreichen seiner Reife. Dabei beruft sich Shamisar auf folgendes Gedicht von Molavi: Hasele umram sesochan bish nist, kham budam, puchte shodam, suchtam. Die Frucht meines Lebens waren der Dinge nur drei, unreif war ich, wurde reif und geriet in Brand. In seinem Buch »Stufe für Stufe zur Begegnung mit Gott« vergleicht der Literaturkenner Sarin Kub dieses Treffen mit Shams mit einem magischen Blick, der auf Molavi fiel und das Leben dieses großen iranischen Rechtsgelehrten und Theologen in Konya auf wundersame Weise veränderte. Sarin Kub sagt: »Für Molana begann ein neues Leben, ein anderes Leben, welches einen Asketen und Prediger in einen Mystiker und Dichter und einen begeisternden, Gottliebenden verwandelte. Sahide Keshwari budam, sahibe Membari budam, kard qaza dele mara ashiq va kafsanane to. Der fromme Mann eines Landes war ich, Inhaber einer Kanzel war ich, da schickte das Schicksal in mein Herz Begeisterung und Beifall für dich.« Es heißt, dass Molavi damals wie ein Schulanfänger Shams zuhörte und Stufe für Stufe die Leiter zur spirituellen Vervollkommnung emporstieg. Was Shams den jungen Molana lehrte, bewegte sich jenseits von alledem, was dieser bis dahin wahrgenommen und getan hatte. Er führte Molavi erneut in die spirituelle Welt hinein, welche Molavi als Kind in seinem Elternhaus kennengelernt hatte. Shams erinnerte ihn an die absolute Gottergebenheit und die Unabhängigkeit von allen weltlichen Abhängigkeiten. Shams war fest davon überzeugt, dass jede irdische Liebe und Vorliebe den Menschen daran hindert, in Gottes Nähe zu gelangen und den Weg zu ihm blockiert. Er sah in diesen Abhängigkeiten einen Schleier und sagte: Solange dieser Schleier nicht beiseite weiche, sei eine Entwerdung in Gott, die höchste Nähe zu Gott, nicht möglich. Dr. Sarin Kub sagt: Molavi hat sein Leben lang nach Allah und dem Reichtum der Verborgenheit gesucht, und die Faszination, Gott zu erreichen, hat ihn niemals losgelassen. Nach Ansicht von Dr. Sarin Kub hat Molavi in dem Wesen von Shams immer mehr den idealen Menschen erkannt und in ihm die eigenen Ideale verwirklicht gesehen. Molavi fühlte sich durch die Tätigkeit als Prediger und Theologielehrer in seiner spirituellen Suche behindert, und so gab er diese Stelle auf. Stattdessen besuchte er intensiv die Versammlungen bei Schams. Bei einem Vergleich zwischen den Texten, die von Schams erhalten geblieben sind, und Werken von Molavi wird deutlich, dass Molavi, Rumi, einige Erzählungen, die Schams in seinen Vorträgen anführte, in seinem Masnavi wiedergegeben hat. Außerdem haben Gedanken von Schams im Masnavi oder in den Gazelen Molavis Widerhall gefunden. Einige Schüler von Molavi bedauerten es, dass Molavi nicht mehr lehrte und keine Vorträge mehr hielt. Sie hegten Neid auf Schams und begannen, ihm zuzusetzen. Sie gingen dabei so weit, dass Schams Konya verließ und mehr als ein Jahr fortblieb. Es wird berichtet, dass die Abwesenheit für Molavi sehr tragisch war. Aus Kummer über das Fehlen Schams soll er in dieser Zeit noch nicht einmal gedichtet haben. Er lehrte auch nicht und hielt keine Predigten. Die Anhänger und Schüler von Molavi, die gehofft hatten, dass er wieder seine theologische Tätigkeit aufnimmt, klopften bei ihm zu Hause an, mussten aber enttäuscht kehrt machen. Molavi schickte seine Helfer auf die Suche nach Schams. Sie fanden jedoch kein Zeichen von ihm. Endlich erhielt Molavi einen Brief von Schams Tabrizi aus Damaskus. Da beauftragte Molavi seinen Sohn, Sultan Walad, ihn dort ausfindig zu machen. Schams kehrte nach Konya zurück, doch er war erneut Drangsalen ausgesetzt, so dass er 640 nach der Hijra für immer verschwand. Danach hat man nichts mehr von ihm gehört. Es ging das Gerücht um, dass er erstochen worden sei, und danach hieß es, man habe ihn in einen Brunnen geworfen. Doch Molana glaubte nicht daran, dass er tot sei. Er suchte 2 Jahre lang nach ihm und reiste persönlich nach Damaskus, um ihn dort zu suchen. Dr. Sirus Shamisa sagt, als Molavi die Hoffnung aufgab, Schams in der materiellen Welt zu finden, begann er zwangsläufig in seinem Inneren nach ihm zu suchen, und es war dieses Gefühl, was ihn beruhigte. Die deutsche Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel hat in einem ihrer Werke über das Leben Molavis nach Schams geschrieben, Molana verbrachte seine Zeit mit dem Gebet, Gott dienen, nachdenken und debattieren, und manchmal ging er auch zu den Sama-Sitzungen, den spirituellen Tänzen. 3 Phasen der Inspiration wiederholten sich im Innern Molavis. Nachdem er die brennende und aufregende Erfahrung der Begeisterung von Shamsuddin erfahren hatte, fand er in dem, was Salah ad-Din Yaqub sagte, Frieden und Ruhe, und dann führte ihn der Einfluss von Hisam ad-Din Chalabi zu den höchsten Gipfeln des Denkens. So kehrte er, nachdem er den Pfad der Liebe von Shams Tabrizi emporgestiegen war, und nach der Ruhe, die ihm aus der Freundschaft mit Yaqub zuteil wurde, in Gestalt eines Lehrers und Meisters ins Diesseits zurück. Nach dem vielen Auf und Ab neigte sich das Leben Molavis seinem Ende zu. Es war im Herbst 673 nach der Hijra, 1273 nach Christus, als er schwer erkrankte. Die Ärzte wussten nicht, woran er litt, und konnten ihn nicht heilen. Schließlich verstarb er am Sonntag, dem 5. Jumadul Ochra, 672, 17. Dezember 1273, im Alter von 68 Jahren. Als sie am nächsten Morgen seine Leiche aus der theologischen Lehrstätte hinaustrugen, nahmen alle Persönlichkeiten und Bürger an den Trauerzeremonien teil. Eine Gruppe seiner Anhänger rezitierte aus dem Koran und eine andere Gruppe begleitete seinen Sarg mit dem melodischen Vortrag seiner Gazelen. Es hatten sich so viele Menschen zu seinem letzten Geleit versammelt, dass es bis zum Abend dauerte, bis die Träger des Sarges die Grabstelle erreichten. Allen in Konya fiel der Abschied von diesem eingewanderten Iraner schwer, der jahrelang unter ihnen gelebt und Kummer und Leid mit ihnen geteilt hatte. Die Hauptstadt der Rum-Seldschuken versank in wochenlanges trauriges Schweigen. Nicht nur die Muslime, sondern auch die Christen und Juden in Konya betrauerten Molavi, den bescheidenen und ehrlichen Dichter und Gelehrten aus Khorasan. Sie werden auch im nächsten Teil über ihn erfahren.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen. Jesus gegrüßet sei er, ist einer der großen Gesandten Gottes gewesen. Er wurde auf außergewöhnliche Weise erschaffen. Jesus hatte wie die anderen göttlichen Propheten die Aufgabe, die Menschen auf den Weg der Rettung und des wahren Glücks zu führen. Im Koran wird mit großem Respekt über Jesus und seine ehrenwerte Mutter Maria gesprochen. Sie werden auf Arabisch Isa und Mariam genannt. Maria wurde wegen ihres keuschen Wesens von allen gelobt. Die Menschen waren von ihrer Frömmigkeit und ihrer Nähe zu Gott überzeugt, und wenn sie etwas auf dem Herzen hatten, wandten sie sich an Maria und baten sie, Fürbitte bei Gott einzulegen. Auch an jenem Tag hatte Maria wieder für die anderen gebetet und war dann zu den Hügeln gegangen, die östlich des Tempels lagen. Maria liebte die schöne Landschaft in dieser Gegend. Sie zog sich oft nach dorthin zurück. Plötzlich spürte sie jemanden in ihrer Nähe und sprang erschreckt auf. Ein Jüngling stand vor ihr. Sie rief: »Ich suche bei Gott, dem Barmherzigen, Zuflucht vor dir. Sei gottesfürchtig.« Der junge Mann aber sprach: »Ich bin der Bote deines Herrn und solle dir einen Sohn verkünden, der rein ist.« Maria wurde bekümmert: »Wie soll ich ein Kind bekommen? Kein Mann hat mich bisher berührt und ich bin keine Frau gewesen, die tut, was sich nicht geziemt.« Der Jüngling lächelte: »Dein Herr und Erhalter hat gesagt, dies ist für mich ein leichtes. Wir wollen, dass dieser Knabe ein Zeichen und ein Segen seitens Gottes für die Menschen ist.« Zacharias und seine Gemahlin wunderten sich allmählich immer mehr über das Verhalten Marias. Maria mied ihre Nähe. Das Lächeln in ihrem Gesicht war verschwunden. Sie sah sehr betrübt aus. Eines Tages kam Zacharias nach Hause geeilt und fragte, ob Maria da sei. Seine Gemahlin antwortete:
Nein, es war ja auch nicht besprochen, dass sie heute kommt. Zacharias: Ja, aber sie ist heute Morgen nicht in den Tempel zurückgekehrt. Es ist besser, ich mache mich auf die Suche nach ihr. Tief in der Nacht kehrte Zacharias müde und resigniert nach Hause zurück. Er war voller Sorge. Zacharias hatte keine Spur von Maria gefunden.
Maria war hochschwanger. Sie hatte in der heißen Wüste unter einer verdürrten Dattelpalme Zuflucht gesucht. Die Wehen ließen ihr keine Ruhe mehr. Maria flehte: O Gott, erbarme dich meiner. Alle in meiner Familie sind edel und gottesfürchtig gewesen. Stehe mir bei, damit ich gegenüber den Verleumdungen, die man vorbringen wird, geduldig bleibe. Da hörte sie die Stimme des Säuglings: Mutter, sei nicht traurig. Sieh, Gott hat einen kleinen Bach zu deinen Füßen fließen lassen. Schüttel diesen trockenen Baum, er wird frische Datteln auf dich herabwerfen. Iss davon und trink von diesem Wasser. Sei ruhigen Herzens, und wenn du Leuten begegnest, sprich nicht mit ihnen, sondern mach durch Zeichen klar, dass du für den heutigen Tag Gott gelobt hast, zu schweigen. Maria war sehr erstaunt, wie konnte das alles wahr sein. Doch dann dachte sie daran, auf welchen außergewöhnlichen Wege sie auf Gottes Geheiß ein Kind empfangen hatte, und plötzlich durchströmte sie ein Gefühl der Ruhe. Sie aß von den Datteln und stillte ihren Durst mit frischem Wasser. Dann ruhte sie ein wenig aus, schließlich nahm sie ihr Kind auf den Arm und machte sich auf den Rückweg. Zacharias war mit Tischlerarbeiten beschäftigt. Plötzlich trat Josef zu ihm und rief: Zacharias, Maria ist wieder da. Aber, ja was denn aber, sie ist nicht allein, sie hält einen Säugling im Arm. Prophet Zacharias eilte erfreut zu Maria, er hatte auf diesen Augenblick und die Geburt Jesu gewartet. Nun endlich war die Verheißung Gottes in Erfüllung gegangen. Zacharias fand Maria von Menschen umringt, diese schmähten sie und riefen: Schwester des Harun, dein Vater war kein liederlicher Mann und auch deine Mutter nicht. Woher hast du dieses Kind? Du bist doch mit niemandem verheiratet. Maria schwieg, sie zeigte auf das Kind und gab durch Zeichen zu verstehen, fragt es selber. Es brach ein Gelächter aus. Was, wir sollen einen Säugling fragen, der gerade mal einen Tag alt ist? Du willst uns wohl auf den Arm nehmen, Maria. Wie kann ein Kind, das noch in der Wiege liegt, sprechen? Da begann auf Gottes Geheiß das Kind zu sprechen. Ich bin der Diener meines Herrn. Er hat mir die Schrift verliehen und mich zum Propheten ernannt und mich überall, wo ich bin, Segen sein lassen und mir Segen mitgegeben und mich, solange ich lebe, zum Gott und zur Zakatesteuer angehalten und angehalten dazu, dass ich meine Mutter gut behandle. Und er hat mich nicht streitlustig und böse gemacht. Gegrüßt sei ich bei meiner Geburt und bei meinem Tod und wenn ich wieder lebendig werde. Jesus a.s. war geboren worden. In dem Vers 34 der Sure 19, Sure Mariam, steht: Dies ist Isa. Jesus, Sohn der Maria, ein Wort Gottes, das sie bezweifeln.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Abre Bahar, das heißt Frühlingswolke. Thank you.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا برگیرد خوشای دل بال پر زدنت شال بر شدنت در شبانگاهی به بزم غم دیدگان تری چار پرشرری شعله آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره
خوشای دل بال و پر زدنت شده بر شدنت در شبان دایی به بزن غم دیدگان و پری چار پرشری شده آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم نیم رسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Rakete Separ. Weiterhin guten Empfang.
In den letzten Jahren hat die Marine der Islamischen Republik Iran große Fortschritte in Richtung militärischer Autarkie und bei der einheimischen Herstellung aller Arten von Schiffen, insbesondere von Kriegsschiffen, gemacht. Eine der Errungenschaften auf diesem Gebiet ist die Raketenfregatte Separ, zu Deutsch Schild, die am 5. Dezember 2017 in Anwesenheit von Amir Hotami, dem damaligen Verteidigungsminister Irans und Admiral Khanzadeh, dem damaligen Kommandeur der Marine der Islamischen Republik Iran, im Hafen von Anzali, der Marineflotte der Armee in der 4. Marineregion im Kaspischen Meer hinzugefügt wurde. Die Raketenfregatte Separ ist die 4. Raketenfregatte der Sina-Klasse, die in Zusammenarbeit mit der Organisation der Marineindustrie, des Verteidigungsministeriums und der Marine der Islamischen Republik Iran gebaut wurde. Insgesamt 4 Raketenfregatten gehören zur Sina-Klasse, die von Spezialisten der iranischen Marine entworfen und hergestellt wurden. Diese sind Peikan, Jushan, Derafsh und Separ. Sie sind in der Nordflotte der Marine im Kaspischen Meer im Einsatz. Die Fregatte Separ ist die 4. der Fregatten der Sina-Klasse, die von geschickten einheimischen Fachleuten der Schifffahrtindustrie Shahid Tamjidi Anzali gebaut wurde. Einheimische Spezialisten haben die Separ-Raketenfregatte unter schwierigsten Sanktionen gebaut. Sie ist eine der modernsten Fregatten in Bezug auf Kommunikationsausrüstung und Waffensysteme. Schnelles Manövrieren, hohe Geschwindigkeit, Boden-Boden-Raketensystem, Luftabwehr- und Bodenabwehrsystem sind einige der herausragenden Fähigkeiten dieser Fregatte. Sie wurde in 2,5 Jahren gebaut und mit ihrer Aufnahme in die Marine wurde ein weiterer großer Schritt getan, um die Autorität Irans im Kaspischen Meer zu erhalten und zu fördern. Admiral Amir Rastegari, der Leiter der Organisation der Marineindustrie des Verteidigungsministeriums, sagte bezüglich der Raketenfregatte Separ: Diese Fregatte hat die Fähigkeit, mit modernen Fregatten der Welt zu konkurrieren und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zu operieren. Die Fregatte Separ ist 47 Meter lang, 7,1 Meter breit und 15 Meter hoch und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten. Sie ist mit einer Vielzahl inländischer fortschrittlicher Waffen ausgestattet, darunter ein Boden-Boden-Raketensystem, 76 und 40 mm Kanonen sowie einem Feuerleitradar mit der Fähigkeit, Kampfflugzeuge und Marschflugkörper zu verfolgen. Die Schiffe der Sina-Klasse, einschließlich der Fregatte Separ mit 31 Besatzungsmitgliedern, haben eine Wasserverdrängung von 275 bis 300 Tonnen, werden von 4 3500 PS Motoren angetrieben und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten, was ungefähr 65 Kilometer in der Stunde entspricht. 4 Generatoren mit jeweils 140 Kilowatt sind für die Erzeugung von elektronischem Strom für verschiedene Anwendungen auf diesen Schiffen verantwortlich. Durch die Anwendung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungsprojekte, die im Land durchgeführt wurden, und durch die richtige Platzierung der Ausrüstung in verschiedenen Teilen des Schiffes sowie aufgrund anderer effektiver Faktoren hat diese Fregatte ein sehr gutes Gleichgewicht und Stabilität auf rauer See und wird für Patrouillenmissionen in nahegelegenen Gewässern bis 200 Meilen, 320 Kilometer eingesetzt. Die 76 mm Kanone Fahrschritt 27 in der Mitte der Fregatte mit einer Feuerrate von 120 Schuss pro Minute und einer maximalen Reichweite von 17 Kilometer, einer Reichweite von 12 Kilometer gegen Oberflächenziele und 7 Kilometer gegen Luftziele, ist die Hauptkanone der gepanzerten Fregatte. Die 40 mm Kanone Fatah 40 mit einer Feuerrate von 300 Schuss pro Minute, einer effektiven Reichweite von 4000 Metern gegen Luftziele und 6000 Metern gegen See- und Landziele und einer Endreichweite von 12 Kilometer ist eine weitere Waffe, die im hinteren Bereich der Fregatte eingebaut ist. Die Separ verwendet 4 Marschflugkörperwerfer der Nur- oder Qader-Klasse mit einer Reichweite von 120 bis 250 Kilometer. In einer neuen Entwicklung wurde die Fregatte Separ bei der Militärübung der Marine im Kaspischen Meer mit 8 Antischiffs-Marschflugkörperwerfern ausgerüstet, während früher die maximale Raketentragfähigkeit dieser Fregattenklasse bei 4 Raketenwerfern lag. Das Sina-Projekt, bei dem auch die Fregatte Separ gebaut und in Betrieb genommen wurde, wurde auf der Grundlage der Erfahrungen des Baus leichter Raketenfregatten während des auferlegten Krieges Iraks gegen Iran entworfen und gebaut. Diese Fregatten haben im Vergleich zu größeren Kriegsschiffen bessere Fähigkeiten in relativ kleinen und geschlossenen Umgebungen wie dem Persischen Golf und dem Kaspischen Meer. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution kaufte Iran eine Reihe Geleitzerstörer von Frankreich, die mit in den USA hergestellten Antischiffsraketen Harpoon ausgerüstet waren. Etwa 15 dieser Schiffe wurden aus Frankreich bestellt, von denen 12 geliefert wurden, die während der Kriegsjahre bei verschiedenen Missionen im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz mehrfach eingesetzt wurden. Die Pecan-Fregatte war eines der Schiffe dieser Klasse, dem es gelang, während der Operation Morvarid-Perle im Dezember 1980 mit Hilfe der Luftwaffe einen Großteil der irakischen Marine im Persischen Golf zu versenken. In den folgenden Jahren wurde im Süden des Landes die Modernisierung dieser Raketenfregatten abgeschlossen und ein Teil der Elektronik- und Waffensysteme dieser Schiffe wurden ersetzt und aktualisiert. Aufgrund der Entschlossenheit der Verteidigungsindustrie und der Marine, diese Fregatten im Land zu bauen, wurden die Fregatten der Pelikan-Klasse im Rahmen des SINA-Projekts auf der Grundlage eines ausländischen Modells gebaut, nämlich dem Geleitzerstörer La Combattante. Mit Ausnahme der Ähnlichkeit in der Struktur und zwei Artilleriewaffen unterscheiden sie sich jedoch in anderen Komponenten vollständig vom ausländischen Modell. Diese Fregatte profitiert von im Inland produzierter Ausrüstung und modernen Technologien. In Wahrheit hat sich die iranische Verteidigungsindustrie nicht mit der Aufrüstung des französischen Geleitzerstörersmodells zufrieden gegeben und widmete sich dem Design und Bau einer neuen Generation leichter Raketenfregatten, die auf dem ursprünglichen französischen Design basierten. In diesem Konzept sind auf diesen Schiffen Antischiffsmarschflugkörper, Radar- und optische Systeme sowie 40 und 76 mm Kanonen installiert. Gleichzeitig werden auch Flugabwehrraketen in einigen Fregatten dieser Klasse eingesetzt, beispielsweise in der Fregatte Sere, der neuesten Fregatte der Sina-Klasse. Tatsächlich können diese Schiffe in einem kombinierten Modus eingesetzt werden. Einige von ihnen verfügen über Flugabwehrraketen und andere über Oberflächenabwehrraketen. Jahr 2003 wurde das erste im Inland gebaute Schiff auf Basis der La Commandant-Fregatte mit dem Namen Pelikan in Erinnerung an die legendäre Pelikan-Fregatte, die bei der Heiligen Verteidigung im Auferlegten Krieg eingesetzt war, an die iranische Marine der 4. Region im Hafen von Anzali am Kaspischen Meer geliefert. Im Jahr 2017 wurde mit der Hinzufügung der Raketenfregatte Separ mit guter Manövrierfähigkeit und hoher Geschwindigkeit sowie modernen Waffensystemen die Lieferung von 4 Schiffen dieser Fregattenklasse an die Nordflotte der Marine abgeschlossen. In den 9 Schiffen, die in Iran gebaut werden, einschließlich der Fregatte Separ, wurde auf der Kommandobrücke der Fregatte ein neues optisches System installiert, mit dem die Kanonen der Fregatte in Situationen abgefeuert werden können, in denen aus irgendeinem Grund das Radar nicht funktioniert. Ein weiteres wichtiges Aufrüsten, das zum ersten Mal bei dieser Fregatte zu sehen ist, ist die Verwendung des Feuerleitradars Sarmen. Dieses Radar wurde zum ersten Mal auf dem Zerstörer Damowand installiert. Ein X-Band-Radar, das verwendet wird, um das Feuer von Raketen zu kontrollieren, wurde ebenfalls in diesem Schiff eingesetzt. Zu den Fähigkeiten dieses Radars gehören elektronische Unterstützungsmaßnahmen, Pulskompression, Einsatz von Techniken zur Entstörung und Konfrontierung von Antistrahlungswaffen, Senden von kontinuierlichen Wellen und Pulsedopplern, Pulskodierung, intermittierende und unregelmäßige Frequenzänderungsfähigkeit und die Veränderung der Polarisation, um elektronischen Kriegsführungsmaßnahmen zu begegnen. Bei elektronischen Unterstützungsmaßnahmen werden Daten durch passives Abhören militärischer elektromagnetischer Strahlung gesammelt. Mit einfachen Worten, die Arbeit von ELOUM-Systemen, also elektronische Unterstützungsmaßnahmen, besteht darin, den Kampfraum zu durchsuchen, jedes Telekommunikationssignal, Satellitenwellen oder Radar des Feindes zu identifizieren. Außerdem führt es Aktionen wie Erkennung und Abfangen, Aufzeichnung und Analyse sowie Entdeckung der Strahlungsquelle durch. Werden die Quellen als feindlich erkannt und sollen vernichtet werden, werden die Waffensysteme schnell mit der gewünschten Information versorgt und es wird auf die Quelle der feindlichen Wellen gefeuert. Was bei der Raketenfregatte Separ im Gesamtblick erkennbar ist, ist die Bündelung von Feuerkraft auf einer kleinen Plattform zusammen mit dem erstmaligen Einsatz des iranischen Feuerleitradars Sarmen im Sina-Projekt. Die Fregatte Separ gewährleistet zusammen mit anderen Kriegsschiffen und anderen iranischen Verteidigungselementen die Interessen und Sicherheit Irans im Kaspischen Meer.
Also Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you. خدا.